bei Schlössern oder bei Kirchen steht meist nicht im Vordergrund, was man daraus machen könnte und wie viel Veränderung man zulässt. Aber bei Industriedenkmälern ist das meist die zentrale Frage, wie finden wir eine neue Nutzung? Und es gilt auch mehr oder weniger als selbstverständlich, dass hier Teilabrisse oder auch Ergänzungen, architektonische Umformungen zugelassen werden oder sogar gewünscht sind. Das Ganze muss ja auch den jetzigen und den kommenden Generationen vermittelt werden. Warum sieht es hier so aus? Wie ist unsere Geschichte verlaufen? Was war das damals für eine Epoche, als man quasi den Boden unter unseren Füßen verheizt hat?
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Heute schauen wir auf verschiedene Perspektiven im Umgang mit den Überresten der industriellen Epoche und den vielschichtigen Umgangsformen mit den Hinterlassenschaften des Strukturwandels. Dr. Walter Hauser und Dr. Alexander Kierdorf berichten uns von der Transformation der Industriekultur, also der Nachnutzung von industriellen Gebäuden wie Lagerhallen, Brikettfabriken und Braunkohlekraftwerken. Was soll abgerissen werden? Was wird wie verändert? Sollen dort Wohnungen, Gewerbegebiete oder Museen entstehen? Und wie kann man durch die Nachnutzung von Industriebauten ein Verständnis für die Identität des Rheinlands als historisch-industrielle Region schaffen? Diese und viele weitere Fragen beschäftigen uns in dieser Aufnahme aus dem Juli 2024. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zulassen kommen könnt. Außerdem findet ihr dort die Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Arbeit an Geschichte Europas zu unterstützen. Herr Hauser war schon mal zu Gast. Er hat in der ersten Staffel der LVR-Geschichten über die Hochphase der Industrie im Rheinischen Revier nach 1945 gesprochen. Herr Kierdorf ist neu dabei und beide beginnen mit einer Vorstellung und Erklärung, wie sie zum Thema der Transformation, also der Umgestaltung und Nachnutzung der Industriekultur kamen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
Industriekultur beschäftigt mich seit fast 25 Jahren. Auch wenn ich nicht aus der Region selbst hier stamme und jetzt eben seit 15 Jahren verantwortlich bin für ein Netzwerk von Industriemuseen im ganzen Rheinland, in 7 Städten des Rheinlandes, von daher eben auch Industriekultur nicht nur als Museen, als Einzelstandorte, sondern eben auch als Netzwerk und als ein Phänomen einer ganzen Region betreue und in dieser Funktion eben jetzt auch mit involviert war in die ganz jüngsten Überlegungen im Rheinischen Revier, diesen Transformationsprozess hier auch zu begleiten, auch mit einer kulturellen Komponente und zu begleiten dahingehend, dass dieses industriekulturelle Erbe, diese Braunkohlegeschichte, diese Region auch erhalten, in die Zukunft gebracht wird.
Ja, mein Name ist Alexander Kierdorf. Ich bin geboren und lebe in Köln. Das heißt aber im Rheinland nichts, sondern da war ja eine enge Region sind wir auch viel unterwegs und irgendwo spielt sich mein Leben zwischen Aachen, dem Ruhrgebiet und Köln ab. Studiert habe ich eigentlich mal Kunstgeschichte und Archäologie. Insofern bin ich ein studierter Industriearchäologe, kann man auch manchmal sagen. Aber davon war damals noch gar nicht die Rede, sondern zur Industriekultur bin ich übers Ruhrgebiet gekommen und ich habe dann ein paar Jahre an der Uni Dortmund gearbeitet, bin da in die Grundlagen der Industrie, Denkmalpflege und Industriekultur eingestiegen und als ich dann mich freiberuflich frei gemacht habe, sozusagen nach Köln zurückgegangen, hat sich das aufs ganze Rheinland ausgedehnt und habe eigentlich 2 oder 3 Arbeitsfelder. Das eine ist Industriearchitektur als Bauherrenarchitektur. Das zweite sind Studien zur Inventarisierung von Industriekultur. Es geht auch in die Bereiche Wohnen und wir nennen es immer Sekundäres. Und mein drittes Standbein ist eigentlich journalistisches, das heißt, ich vermittle, sammle und vermittle Informationen zur Industriekultur im Wesentlichen im Rahmen der Zeitschrift, die auch Industriekultur heißt, die hier in Nordrhein-Westfalen erscheint, das sich aber erlaubt, die ganze Welt im Auge zu haben. Das schon seit langer Zeit, also seit den späten 80er Jahren. Ein bisschen länger als Herr Hauser, aber trotzdem haben wir immer bewundert nach München geschaut, wo das Deutsche Museum ja einer der ganz frühen Betreiber von Industriekultur auch gewesen ist, wenn man das damals noch nicht so nannte.
Wenn wir über Transformation der Industriekultur im Rheinland sprechen, dann müssen wir erstmal klären, was Transformation überhaupt ist und was ist Industriekultur. Wie und warum wird sie transformiert?
Ich ziehe jetzt die gängige Definition aus der Tasche. Nein, das tue ich nicht. Ich habe unter anderem auch Anglistik studiert und da spricht man immer von Industrial Archaeology und von Industrial Heritage. Man muss dazu wissen, dass eigentlich die Anfänge der heutigen Umgehensweise mit den Sachen, der heutigen Sichtweise in Großbritannien liegen, das ja auch das Mutterland der industriellen Revolution gewesen ist. Und dort hat man auch dann entsprechend zuerst angefangen, sich mit den Zeugnissen dieser Geschichte zu beschäftigen. Das ist eigentlich die beste Definition von Industriekultur, die Zeugnisse der Industrie- und Technikgeschichte. Wir begrenzen das heute nicht mehr auf die industrielle Revolution, also bis Mitte des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts rückwärts gesehen, sondern wir sehen eigentlich die gesamte Technikgeschichte und auch industrielle, gewerbliche Tätigkeit des Menschen unter Industriekultur. Unter Industriearchäologie versteht man hier doch meistens als direktes Graben, während das im englischsprachigen Raum eigentlich das Gleiche ist, was bei uns Industriekultur ist, also alle Zeugnisse der Industriegeschichte. Und Industrial Heritage würden wir in Deutschland auch nicht sagen. Das industrielle Erbe hat bei uns meistens so ein bisschen Beigeschmack schon von den negativen Zeugnissen der Industrie. Dem haben wir natürlich bei der Braunkohle auch häufig zu tun, aber das nur am Rande. Nochmal zur Transformation. Wenn man sich mit der Geschichte der Industrie beschäftigt und der Technik, kommt man eigentlich nicht umhin festzustellen, dass das eine ständige Transformation ist. Also eine ständige Weiterentwicklung, dass man immer gestrebt gewesen ist, die Sache schneller, besser, einfacher zu machen. Und das sind so die Triebkräfte der Technik und Industrie. Und das macht natürlich auch nicht Halt irgendwie, weil wir Industriegeschichte irgendwo darstellen wollen, sondern im Grunde unterliegen auch die Bauten der Industriekultur oder die Zeugnisse wiederum einer Transformation, nämlich, dass sie neue Funktionen übernehmen müssen. Und sei es auch die Funktion, halt einfach nur für ihre Geschichte zu stehen, was sie als Museen, eher als Schauobjekte auch tun können. Als Museen haben ja wieder sehr viel weitergehende Aufgaben.
Was kann man hier noch ergänzen? Also was wir als Industriekultur verstehen, ist ja zum guten Teil ein Kind der 70er, 80er, 90er des letzten Jahrhunderts. Und damals sprach man ja von Strukturwandel, meinte damit diesen Prozess, relativ starken Deindustrialisierung. Die klassischen Industrien der Hochindustrialisierung sind in Deutschland zum guten Teil auch doch sehr stark zurückgebaut worden, was man damals als Strukturwandel bezeichnete. Aber wie Herr Kirchhoff schon sagte, eigentlich ein Merkmal des gesamten Industrialisierungsprozesses immer war diese ständige Innovation, aber auch wieder Verschwinden. Aber damals war das sehr in der gesellschaftlichen Diskussion und in dieser breiten Diskussion auch der Angst dessen, was das macht, der Verlust von Arbeit, erste Massenarbeitslosigkeit, ist dann das entstanden, was wir heute als Industriekultur im Allgemeinen bezeichnen, die Idee dann auch, diese Orte zu nutzen, Museen daraus zu machen, völlig neue Nutzungen zu finden. Natürlich auch vor dem Hintergrund, das ist dann ein Problem, da kommen wir vielleicht noch drauf, dass aufgrund dieser ständigen Innovation, dieses ständigen Veränderungs- und Transformationsprozesses, diese industriellen Bauten ja oft auch gar nicht von einer sehr langen Lebensdauer auch konstruiert und gebaut wurden. Aber das ist der Hintergrund. Heute reden wir nicht so sehr von Strukturwandel, heute reden wir von Transformation. Damals diese große Deindustrialisierung, heute ist es die Transformation, Dekarbonisierung und all diese Dinge, die jetzt das Thema beherrschen.
Herr Hauser hat es schon angerissen, Industriebauten sind nicht unbedingt auf Nachhaltigkeit geplant, sie sind oft groß, sie sind großflächig, sie sind hoch, sie sind breit und es sind ziemlich viele. Herr Kirchhoff, man kann auch nicht jedes einzelne industrielle Gebäude nachnutzen. Was passiert mit der Industriekultur, nachdem die Industrie weg ist?
Ja, ich unterscheide eigentlich gerne zwischen den Hüllen und den Inhalten und den Objekten, die halt Anlagen sind. Keine Bauten in dem Sinne. Also vieles, was wir als Industriedenkmal bezeichnen, so gemeinhin, ist eigentlich nur die Gestalt für eine Technik, die meistens gar nicht mehr da ist. sodass wir es heute eigentlich nur noch mit leeren Schneckenhäusern zu tun haben. Man kann das trotzdem Industriedenkmal nennen, aber eigentlich wandelt sich die Technik in den Gebäuden oft sehr viel schneller. Und dann gibt es die Objekte, internationale Community nennt das Big Stuff, die halt im Wesentlichen technische Aggregate sind, riesige Anlagen wie Hochöfenwerke oder auch im Bereich Braunkohle, die also gar keine Architekturen im klassischen Sinne mehr sind, sondern Fusionen von einer Tragekonstruktion mit einer technischen Anlage, die da drin steckt, die sich gegenseitig auch bedingen. Und das sind für mich oft die spannendsten, aber auch die am schwierigsten zu erhaltenden und zu verstehenden Objekte.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Hülle, Inhalt, Objekte. Mein Lieblingsbeispiel für eine Transformation von Industriekultur ist eigentlich immer das Tate Modern in London. Dieses riesige ehemalige Kraftwerk, die Bankside Power Station, die jetzt ein Zentrum für moderne Kunst ist. Das ist natürlich, wie gesagt, wahrscheinlich ein Paradebeispiel. Die haben jetzt aber, wie ich eben schon gesagt habe, ganz viele verschiedene Hüllen zur Verfügung für die Industriekultur. Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es da mit dem Umgang mit solchen Objekten?
Es gibt stärker wissenschaftlich systematisch ausgerichtete Leute aus der Industriedenkmalpflege, die versucht haben, eine Stufenkategorie von Erhalt und Umnutzung aufzustellen. Also das beginnt bei unserem berühmten Lost Place, also bei dem Objekt, das einfach nur verfällt. Und man kann dann sagen, dann gibt es den bewussten Erhalt mit Inhalt, dann gibt es die Ausgärnung, der Inhalt wird erneuert, das kann auch irgendwas anderes sein. Das Äußere bleibt unverändert, dann gibt es die Transformation, die mit zusätzlichen neuer Architektur funktioniert. Und es gibt natürlich die, im heutigen Zeitalter darf man das nicht vergessen, auch die virtuelle Rekonstruktion oder den Erhalt, der also etwas im Grunde in eine neue Datenwelt transformiert. Aber so weit sind wir hier noch nicht, sondern die Denkmalpflege beschäftigt sich ja wie die Archäologie immer mit sichtbaren Hinterlassenschaften. Und da gibt es also das Spektrum. Und eigentlich stellt sich der Industriedenkmalpflege immer die Aufgabe, eine geeignete neue Nutzung vorzuschlagen, zu finden, zuzulassen. Und das unterscheidet auch die Industriedenkmalpfleger von den meisten anderen Gattungen innerhalb der Denkmalpflege oder Sparten. Bei Schlössern oder bei Kirchen steht meist nicht im Vordergrund, was man daraus machen könnte und wie viel Veränderung man zulässt. Aber bei Industriedenkmälern ist das meist die zentrale Frage, wie finden wir eine neue Nutzung? Und es gilt auch mehr oder weniger als selbstverständlich, dass hier Teilabrisse oder auch Ergänzungen, architektonische Umformungen zugelassen werden oder sogar gewünscht sind. Denn ein Industriedenkmal soll ja auch für eine neue Nutzung vielleicht auch ein anderes Image bekommen. Dann braucht man eine Umgestaltung. Wir können das sehr schön an den Objekten der IBA im Ruhrgebiet sehen, also die Jahrhunderthalle zum Beispiel, die ja von außen eigentlich nicht wirklich erkennbar ist und keine repräsentative Fassade hat, die brauchte ein neues Foyer, um halt ihre neue Funktion als zentrale Veranstaltungshalle zu kriegen. Und so brauchen auch viele Industriedenkmalpflege im Grunde eine Art neuen Eintritt. Ich sage immer, am besten auf der Rückseite, da wo es nicht so sehr stört, da bringt man all das unter, was das Originalgebäude nicht erträgt oder nicht brauchen kann für diese neue Nutzung, was aber nicht ästhetisch dazu passt.
Mit Ästhetik meinen Sie auch sowas wie Industriecharme. Also man will schon auch noch darauf hinweisen und auch erhalten, dass dieses Gebäude mal für die Industrie da war und dass die Industrie auch eben lange Zeit Teil der Existenz der Region war.
Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen zwischen den verschiedenen Nutzern. Also der Unternehmer, der mal das Gebäude gebaut hat, hat natürlich nicht daran gedacht, dass es nachher gammelig aussehen soll, sondern es war hatte für ihn erstmal einen Zweck und musste stabil genug sein für die Zeit, wie es genutzt werden sollte. Und er hatte bestimmt nicht die Absicht, es verfallen zu lassen. Aber im Sinne einer Abschreibung sozusagen bleibt natürlich am Ende oft ein abgenutztes Gebäude und auch mehrfach. Deswegen wieder das Thema Transformation, das auch häufiger umgebaute Gebäude, was nämlich ganz charakteristisch ist für Industriebauten, dass sie halt auch immer wieder an ihre schnell wandelnden technischen Aufgaben angepasst werden. Was übrig bleibt für uns, ist dann der Industrial Chic, den man heute so gerne zelebriert, aber da habe ich oft den Eindruck, dass man da versucht, etwas Ephemeres festzuhalten. Also auch das, was die Lost Places-Fotografen auf ihren Streifzügen dokumentieren, ist ja temporärer Zustand. Wir wissen alle, wie schnell so ein Garten zuwuchert oder auch ein Gebäude, bei dem das Dach kaputt ist, in seine Einzelteile zerfällt. Und insofern dokumentieren die Lost Places-Fotografen im Grunde Zerfall, während die Denkmalpflege genau das Gegenteil wollen. Und da kommen sie sich natürlich auch oft ins Gehege.
Wir haben ja tatsächlich im Rheinland so ziemlich für diese ganze Bandbreite, die Alexander Kierdorf gerade ausgebreitet hatte, Beispiele, sehr gute Beispiele. Vom Extremfall, wie beispielsweise eines der Museen des Landschaftsverbandes, eines der Industriemuseen wie Tuchfabrik Müller. Da ist nicht nur die Höhle, da ist das komplette Inventar, alles eins zu eins im Zustand von 1961 erhalten und kann besichtigt werden. Die Maschinen arbeiten noch. Es gibt gar nicht so viel. Auch in ganz Europa gibt es gar nicht so viel. Das ist ein Paradebeispiel dafür. In England gibt es auch noch einige andere. Das ist die absolute Ausnahme, dass man so etwas tut. Das ist dann wirklich tatsächlich auch nur museal nutzbar. Auf der anderen Seite steht dann eben die komplette Umnutzung, beispielsweise Umbau in Eigentumswohnungen, wie Brikettfabrik Karl beispielsweise im Rheinischen Revier, wo wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Und dann eben ganz viele Zwischenformen und auch mit diesen Konflikten, die er gerade schon nannte. Also viele kennen ja die Zeche Zollverein, die berühmte große Rolltreppe, die natürlich neu hinzugefügt wurde als spektakuläres zusätzliches Element der Architektur, auch sehr stark umstritten gewesen. Heute hat es eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass sie so da ist. Diese Orte sind immer in Bewegung und das war auch von Anfang an schon so. Eines der frühesten Beispiele, Konversionsbeispiele, das war im Bergischen Land, Engelskirchen, kleines Städtchen, da ist die Fabrik von Erwin und Engels. Dieser Engels ist tatsächlich der Engels, der Vater des berühmten Kompagnon von Karl Marx, der ein Joint Venture mit Manchester hatte und in Engelskirchen. Und diese Fabrik von den 48er Jahren, also relativ früh, die ist heute ungenutzt worden. Ein kleiner Teil ist nur Museum. Da ist auch ein ganz kleines Stück noch mehr als eine Höhle da, aber nicht. Das ist Kraftwerk im Prinzip. Eines der frühen Elektrizitätswerke überhaupt in der Region. Der Rest ist teilweise Eigentumswohnungen. Da ist ein Rathaus eingebaut, Stadtverwaltung, Feuerwehr und verschiedene Dinge. Also ganz komplexe Nutzung ist heute ein Teil sozusagen des städtischen Lebens und fast alles ungenutzt, bis auf einen ganz kleinen Teil, wo wir museal noch bespielen. Was natürlich auch eine starke Veränderung auch mit sich brachte, über die dann immer sehr intensiv auch natürlich auch debattiert wird. Aber das sind so die ganze Bandbreite oder im Ruhrgebiet in Duisburg, der Landschaftspark Duisburg-Nord, Kind der IBA, damals die Idee, das ist ein riesiges Gelände, ein ehemaliges Stahlwerk, damals die Idee, einen kontrollierten Verfall an der Stelle sozusagen das Ding zu bewahren und als Landschaftspark zu nutzen. Auch diese Idee des kontrollierten Verfalls ist dann 20 Jahre später, wird sicherlich kritischer gesehen. Letztendlich muss man permanent letztendlich diesen Verfall auch aufhalten, damit dieses Gelände überhaupt öffentlich zugänglich bleiben kann. Das ist also auch ein Beispiel dafür, welchem Spannungsverhältnis man sich da bewegt. Da kann Alexander Kierdorf sicherlich an der Stelle noch einiges dazu ergänzen, gerade zu diesem spannenden Fall.
Du hast nicht umsonst ein paar Standorte des Rheinischen Industriemuseums genannt, denn man darf nicht vergessen, dass einer der Anlässe, dieses dezentrale Industriemuseum einzurichten, war gerade solche Juwelen unter den Industriedenkmalen, denn solche, die innen und außen oder außen und innen noch erhalten waren, zu retten und sie dann schon auch trotzdem zu transformieren, nämlich wieder in Schauplätze, in Museen. Aber eine andere Möglichkeit gibt es kaum. Also das Denkmal, in dem der Schlüssel rumgedreht wird und man dann vergisst, es ein paar Jahrzehnte vergisst, das gibt es leider auch nicht, denn dann machen sich andere ans Werk. Ich erwähne nochmal die Tuchfabrik in Euskirchen. Das Einzige, was da noch arbeitet, sind die Motten, die nämlich die ganze Wolle, die da verarbeitet worden ist, langsam auffressen und die, glaube ich, ständig bekämpft werden müssen. Ja, trotzdem, eigentlich ist die Geschichte der Industriedenkmalpflege die Geschichte der Entwicklung, der Umnutzung von solchen Bauten. Und interessanterweise waren es nicht unbedingt die hochgelehrten Wissenschaftler, die damit begonnen haben, sondern gerade im Ruhrgebiet, als es dann bergab ging, haben die Künstler und Kulturschaffenden entdeckt, dass diese alten Zechenbauten nicht nur interessant aussehen, sondern auch noch durchaus interessante Räume enthalten, die man gut nutzen kann und sich für Kultur und andere Zwecke brauchen lassen, und haben geradezu darauf gedrängt, dass dann auch mithilfe der Denkmalpflege diese Orte gesichert und auch wieder in Ordnung gebracht werden. Mit Lost Places kann die Denkmalpflege eigentlich leider wenig anfangen. Ich versuche da immer ein bisschen gegenzuhalten. Da werden zwar tolle Fotografien erzeugt, aber zum Erhalt trägt das überhaupt nicht bei, sondern es ist leider so, dass viele Eigentümer dieses Argument, das wird ja dann vandalisiert und die Leute dringen da ein und bringen sich in Gefahr und so weiter. Das wird leider sehr oft dazu benutzt, dass man schnell abreißt. Das war ja sowieso eine Strategie mancher Eigentümer zu sagen, das ist zwar denkmalwert oder es steht unter Denkmalschutz, aber wir wollen es eigentlich nicht und wir wollen es aber auch nicht abgeben, sodass jemand anderes es umnutzen kann. Das heißt, wir lassen es verfallen und wenn es verfallen genug ist, dann kommen wir mit der Sicherung und mit Vandalismus und können es dann abreißen.
Eben wurde das Beispiel genannt von einer Brikettfabrik, die in Wohnraum umgewandelt werden sollte. Dazu habe ich zwei Fragen. Erst einmal, zwischen so einem Ende des industriellen Betriebs und Beginn einer transformierten Andersnutzung muss ja dann auch irgendwo eine Art von Dokumentation erstmal stattfinden. Herr Kierdorf, da können Sie sicherlich was zu sagen. Und andererseits, gerade in einer Brikettfabrik, wie baut man das in einen Wohneinheiten und wie macht man erstmal da genug sauber, dass man die Leute da drin wohnen lassen kann? Also wie finden Transformationsprozesse statt, wenn es auch um den Umgang mit Altlasten, mit Gefahrenquellen geht?
Ja, ich kenne die Brikettfabrik Karl ganz gut. Die ist in Frechen. Das Projekt ist schon 20 Jahre alt, wenn ich mich recht erinnere, und war eines der ersten, wo man versucht hat, im Rheinischen Revier mal eine größere Anlage zu erhalten. Eine von diesen, ja, zu Hochzeiten, ich glaube, so ein halbes hundert Brikettfabriken, die es gegeben hat im Rheinischen Revier. Und davon sind heute wirklich nur noch zwei oder drei erhalten. Das war auch damals schon so. Man muss aber auch sagen, dass eine Brikettfabrik ja nicht einfach so ein Kasten ist, der da in der Gegend steht und wo man sagen kann, altes raus, neues rein. Sondern Brikettfabrik ist ja ein durchlaufender Mechanismus. Ich sage immer, eines der Grundprinzipien der Industrie ist halt die kontinuierliche Produktion. Und das ist genau bei der Brikettfabrik so. An der einen Seite kommt die Braunkohle roh rein und am anderen Ende kommen die Briketts raus. Und damit das funktioniert, müssen die einen langen Weg zurücklegen. Und was wir heute als Brikettfabrik bezeichnen, das charakteristische mehrstöckige Gebäude, in dem die Brikettpressen drinstehen, das ist beileibe nicht die ganze Brikettfabrik, sondern dazu gehört auch noch ein Kraftwerk, dazu gehören Trockenhallen, dazu gehören Verladehallen, die berühmten Trockenschienenanlagen, auf denen die Braunkohlebriketts, die ja immer noch feucht sind, langsam getrocknet werden. Wenn man sich mal die ursprüngliche Form dieser Fabrik in Brechen ansieht, dann merkt man auch, dass die viel größer war, als sie heute aussieht und dass da auf dem Gelände von den vielen Bauten nur noch eine Handvoll erhalten sind und dass man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, wie denn so der Weg der Brikettproduktion gewesen ist. Und deswegen haben die Industriedenkmalpfleger des Rheinlandes jetzt auch, als die letzte Brikettfabrik stillgelegt wurde, nochmal sehr darauf geachtet, was dann da eigentlich noch da ist und ob es nicht möglich ist, da einen größeren Teil dieser Prozesskette auch noch sichtbar zu erhalten. Aber wir haben halt auch die Hoffnung, dass das in Wartberg quasi nicht nur ein Stück Architektur erhalten bleibt, wie in Karl, sondern mehr auch von der Fabrik. Und man kann bei der Brikettfabrik Karl auch sehen, wie schwierig es ist, so ein Industriegebäude umzunutzen. Sie haben eben schon von den Altlasten gesprochen. Das ist bei Briketts nicht ganz so schlimm, weil die Kohle an sich nicht giftig ist. Das ist bei einer Kokerei, wo mit Hitze gearbeitet wird und so, anders. Aber wir haben natürlich da Gebäude, wir sind eine Brikettfabrik, die ist nicht schön in Etagen, die man in Wohnungen umnutzen könnte, aufgegliedert, sondern die ist vertikal und horizontal in jeder Weise durchbrochen und hat die unterschiedlichsten Geschosshöhen und natürlich auch keine normalen Treppenhäuser oder sonst was, sondern das muss man quasi in diese Backsteinhülle, die meistens sind, erstmal einbauen und angleichen und die Dachform zum Beispiel, die ganz charakteristisch ist bei Brikettfabriken mit solchen Ablüftläuchen, das versucht man zwar irgendwie nachzuempfinden architektonisch, aber das hat dann mit der Realität auch nichts mehr zu tun.
Oft sind auch ganz bestimmte Gebäude sind erhalten geblieben und sehr weite Teile der ehemaligen Fabrik verschwinden, oft werden andere Nutzungen zugeführt. Das ist sicherlich der typische Fall, selbst bei so einem prominenten Denkmal wie in Ratingen, die Spinnerei Kromfurt, weil man ihn die älteste, moderne, industriell arbeitende Baumwollspinnerei auf dem Kontinent nach England. Da ist eigentlich nur noch ein winziger Teil der ehemaligen Fabrik erhalten. Alles drumherum ist von Eigentumswohnungen bebaut worden in den 80er, 90er Jahren. Es war sogar Glücksfall, dass sich nur das alte, älteste Kerngebäude letztendlich und die Direktorenvilla, wenn man so will, und ein kleiner Teil noch der älteren Fabrik erhalten geblieben ist.
Ja, das war quasi das Museumskonzept, die Fabrik des späten 18. Jahrhunderts wieder sichtbar zu machen. Und dazu brauchte man die anders geachteten Gebäude des 19. Jahrhunderts nicht. Und andererseits war es natürlich auch eine finanzielle Konstruktion. Man hat das, glaube ich, damals als Privatbesitz übernommen und die Eigentümer wollten natürlich auch einen großen Teil vermarkten und nicht nur als Museum hergehen.
Ein großer Teil der Fläche wurde tatsächlich vermarktet, ist auch heute bebaut und es wäre sogar, wenn die Denkmalpflege in letzter Sekunde eingeschritten wäre, wäre sogar alles verschwunden. So, und dann entstand eben dieses Konzept hier tatsächlich, die altälteste Schicht dann museal dann zu erhalten und aufzuarbeiten. Glücklicherweise.
Da jetzt schon öfters das Museum erwähnt wurde, das ist ja eine ganz spezielle Form der Nachnutzung, nämlich das Gebäude dafür zu nutzen, zu unterrichten, was darin passiert ist oder was in ähnlichen Orten passiert ist. Herr Hauser, was sind da Ihre Erfahrungen und Vorgehensweisen, wie man Industrie und Industriegebäude, Industriekultur in ein Industriemuseum verwandelt?
Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, es gibt da ganz, ganz verschiedene Typen, wie man mit solchen Orten umgeht. Es ist ja erstmal gar nicht selbstverständlich, eine solche Fabrik zu einem Museum zu machen. Das ist letztlich auch eine Erfindung der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Davor gab es natürlich Museen, die solche Themen auch aufgegriffen haben, Technikgeschichte, Industriegeschichte, Wirtschaftsgeschichte. Aber das war eigentlich nicht an diesen Orten selbst. Also vorhin ja schon mal erwähnt, klassische Beispiel ist das Deutsche Museum gewesen, das natürlich überhaupt nicht an einem industriellen Standort war. Da wurde ein Museum gebaut und in diesem Museum ein bisschen Geschichte erzählt. Anderes Beispiel ist, wichtiges Industrieland, Kernland der Industrie Baden-Württemberg, hat sich auch für einen ganz anderen Weg entschieden, hat einen kompletten Neubau in Mannheim errichtet und dort ein Landesmuseum für die Industrie-, Sozial- und Arbeitsgeschichte, wo all diese Themen erzählt werden. Nordrhein-Westfalen hat sich damals für das Gegenmodell entschieden. Wir bauen kein Museum, um diese Geschichten zu erzählen, um dieses Erbe zu bewahren, sondern wir gehen in diese Orte rein und erzählen dort an diesen Orten die Geschichte dieses Ortes, die Geschichte der Menschen, die dort gearbeitet haben, die dort gelebt haben. Wir erzählen, welche Bedeutung es für diese Stadt hatte und versuchen das, authentisch war der Begriff damals an der Stelle, hier vor Ort zu tun. Das war damals eigentlich eine sehr neue Entwicklung, gab es davor so gut wie nicht. Es gab, ich sag mal, technische Denkmale wie eine Windmühle und dergleichen. Das ist schon seit 100 Jahren gibt es, die man besichtigen konnte. Aber die Idee dieser Industriemuseen ist vergleichsweise neu. Und dann tatsächlich in sehr unterschiedlichen Abstufungen. Wie ich vorhin sagte, es kann sein, dass man im Prinzip fast 1:1 diese Fabrik so hat erzählen lassen, wie sie das hergab. Oder es gibt natürlich auch Orte, wo wenig war. Nehmen wir dieses Beispiel Rating, diese erste Fabrik auf dem Kontinent. Da war von der Maschinerie überhaupt nicht mehr erhalten. Dort hat man sich dafür entschlossen, die allerälteste Maschinerie, diese Waterframe, diese berühmte englische Erfindung, die den Prozess des Baumwollspinnens mechanisierte, nachzubauen in so einer Art Technikarchäologie. Das heißt, man hat tatsächlich versucht, 1:1 nachzubauen, hat damit auch sehr viel Erfahrung gemacht, wie diese Maschinerie damals überhaupt funktioniert haben musste. Da scheitert man erstmal, stellt überhaupt was fest, unter welchen Bedingungen sowas funktionieren kann. Das ist auch heute noch zu sehen, das ist mittlerweile auch schon wieder fast 30 Jahre alt, diese Maschinerie. Und dann kann man die Kernmaschinerie tatsächlich als museal erfahren, in dem Fall als Nachbau. Andere Stelle gibt es so gut wie keine Maschinen mehr, da wird eine klassische Ausstellung reingesetzt. Ein weiteres Beispiel ist dann Bergisch Gladbach, Papierindustrie, ganz großes Thema im Rheinland. Links wie rechts ist Rhein gewesen. Bergisch Gladbach, ein großer Standard, kommen wir vielleicht auch mal drauf. Das ist ein ganz typisches Beispiel für Strukturwandel. Das Verschwinden der Papierindustrie, eine der ältesten Papiermühlen. Der alte Dombach wurde zum Museum umgebaut. Freilich war die schon lange nicht mehr tatsächlich, schon Jahrzehnte vorher nicht mehr in Nutzung. Das mal ein Stück weit wieder zurückgebaut. Im Prinzip hat man auch schon vorher immer Nachnutzung gemacht. Die war im Prinzip für Wohnraum umgenutzt worden, schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Das hat man wieder rausgenommen, versucht zurückzubauen. Es gab dann immer noch Elemente, der Mühlengraben, Teile der Mühle, die Dinge waren teilweise noch da, alles andere wurde dann museal hineinkomponiert an der Stelle. Das sind so Beispiele dafür, wie man damit tatsächlich umgegangen ist, bis hin aber auch dann zu Beispielen, wo sehr wenig Substanz oder fast noch weniger Substanz da, wo man dann ganz neu letztlich solche Geschichten rekonstruieren muss, aber immer auch die Geschichte dieses Ortes natürlich dabei erzählt. Das ist die Idee hinter dem Ganzen und auch bis heute die Idee im Rheinland, aber auch international diese Geschichten zu erzählen. Und das Erzählen der Geschichten hat natürlich dann wiederum sehr viel damit zu tun, dass diese Orte Teil der Identität dieser Städte, dieser Regionen sind. Und das wiederum hat sehr viel damit zu tun und ist der Grund, warum auch, was vorher Alexander Kierdorf schon sagte, sehr oft es Bürgerinitiativen, ehrenamtlich Engagierte vor Ort waren, die für den Erhalt dieser Orte gekämpft haben, weil es eben Teil ihrer Geschichte, ihrer Identität war.
Ja, ich denke, das darf man auch nicht vergessen, einen grundlegenden Wandel in der Perspektive auf die Geschichte, dass nämlich nicht, wie das Deutsche Museum es noch im Titel geführt hat, Meisterwerke von Industrie und Technik gezeigt werden, sondern im Grunde die Industrie als komplexe Struktur und auch die Arbeitsplätze sollten nachempfunden werden. Und wo kann man das besser als einem original erhaltenen? Das ist im Grunde ist der Rahmen, in dem sich das alles abgespielt hat. Und deswegen auch heute oft der Ausflug in die experimentelle Archäologie oder die experimentelle Denkmalpflege, dass man auch versucht, die Arbeitsprozesse noch sichtbar zu erhalten oder nachempfindbar zu machen. Und das bedeutet natürlich für die, die sowas darstellen wollen, die Orte erhalten wollen, eine ganz andere Aufgabe, als wenn es darum geht, jetzt fein säuberlich einen Produktionsprozess zu zeigen, aus technikgeschichtlicher Sicht oder fein säuberlich eine Industriearchitektur, wie sie der Architekt geplant hat, zu zeigen, sondern die Realität besteht ja genau darin, dass sich das alles immer weiterentwickelt und an die Bedürfnisse anpasst und auch nach den Rahmenbedingungen immer angepasst und verändert wird. Und das ist eine ungelöste Aufgabe, wie wir das darstellen wollen. In Bergisch Gladbach haben wir ja den Fall, dass sich aus bestimmten Gründen ist dieses Papier, dieses vorindustrielle Papiermuseum im Grunde entstanden. Und wir haben jetzt das Problem, dass natürlich auch die industrielle Phase der Papierherstellung doch zu Ende gegangen ist, aber die wird in dem jetzt im Augenblick bestehenden Museum gar nicht wiedergespiegelt, sondern die wird natürlich in der letzten großen Papierfabrik Bad Sanders repräsentiert, wo es noch einen Teil gibt, der auch noch Industriegeschichte im Grunde des späten 19. Jahrhunderts erhält. Und für diesen Teil suchen wir im Augenblick eine geeignete Nutzung, aber es wird nicht nur das eine Papiermuseum sein können.
Das ist ein ganz spannender Fall. Tatsächlich ist die Papiermühle natürlich vorindustriell ein bisschen gegen das ursprüngliche Konzept, steht aber natürlich tatsächlich als Repräsentant der Industrialisierung eine große Papiermaschine, eine industrielle Papiermaschine, die dort allerdings hin verfrachtet wurde, die sozusagen nicht an dem Originalstandort steht. Der Originalstandort ist natürlich immer eines der ganz großen Konversionsstandorte im Rheinland, denke ich generell, eine ganz große Stadtentwicklungsprojekte. Und die Frage ist, gelingt es in so einem Rahmen, da redet man natürlich über riesige Summen und Transformationsprozesse, dann auch Historisches zu erhalten und dafür einen Platz zu finden. Das ist meistens dann die eigentliche Herausforderung.
Genau, und trotzdem halte ich eigentlich oder halten es auch viele für selbstverständlich, dass das auch Platz finden muss und darf. Sie haben eben die Tate Modern erwähnt oder die Battersea Power Station in London, sind beides ikonische Kraftwerke, die aber eigentlich keine Kraftwerke im technischen Sinne mehr sind, sondern nur noch im symbolischen Sinne, also als heute als Kunstkraftwerk, als geistige Powerstations. Und das ist natürlich eine schöne Symbolik, aber die hilft der Technik schlicht wenig und führt leider auch oft dazu, dass Industriedenkmale auch in der Öffentlichkeit auf ihre äußere Erscheinung und auf eine bestimmte optische Wahrnehmung reduziert werden.
Das hat ja auch eine lange Tradition. Auch so die frühen Denkmale, wie jetzt die Maschinenhalle der Zeche Zollern, über die im Wesentlichen aus ästhetischen Gründen, auch sozusagen aus architektonisch-ästhetischen Gründen unter Denkmalschutz gestellt. Und selbst der Welterbeantrag für die Zeche Zollverein, ursprünglich vielleicht darüber anders gedacht, ist letztlich aus primär architekturhistorisch-ästhetischen Gründen ja tatsächlich durchgegangen.
Wir wissen, dass das heute die Wahrnehmung prägt und eigentlich sehr stark verstellt, wie Industrie wirklich sich entwickelt. Und das waren ja letztlich alles Musteranlagen. Natürlich war es einfacher, die in den Denkmalschutz reinzukriegen oder dafür zu werben.
Ich bin froh, dass Sie eben meinen Impuls mit den Kraftwerken in London aufgenommen haben, weil eines der Themen, über das wir sprechen wollten, war ja auch ein Kraftwerk, nämlich das in Primmersdorf, über das Herr Hauser noch einiges zu erzählen hat.
Das ist im Moment sicherlich eines der ganz großen Themen, aber jetzt würde zurück zum Rheinischen Revier gehen. Und wir würden uns fragen, was bleibt von dieser nun zu Ende gehenden Industrie, der Braunkohleindustrie übrig? Dann sind es natürlich zum einen, werden das in 50, 80 Jahren die Tagebauseen sein, die renaturierten Halden und auch, was noch halten oder auch die Seen. Und zum anderen, was bleibt auch von daher die Industrie übrig? Landschaftsprägend, auch bis heute, wenn man hier durch die Region durchführt, sind es die Kraftwerke, die Großbauten der Kraftwerke, die ja einst in den 70er, 80er Jahren zu den größten Kraftwerken der Welt auch zählten, zumindest Wärmekraftwerken der Welt zählten. Und wo seit einigen Jahren jetzt auch dann die Debatte ist, was können wir davon erhalten? Und hier reden wir jetzt über Big Stuff tatsächlich. Das sind wirklich sehr große Anlagen. Primmersdorf ist die Anlage, auf die sich jetzt die Industriedenkmalpflege, aber auch die beteiligten Stakeholders in der ganzen Region geeinigt haben, hier einen groß angelegten Versuch zu starten, dieses Kraftwerk zu erhalten und umzunutzen. Wir reden da letztendlich über ein Gelände von mit allen Außenanlagen von an die 100 Hektar. Wir reden über eine Kraftwerksanlage, ein Gebäude, das fast 600 Meter lang ist. Also gewaltige Dimensionen und entsprechend Herausforderungen, dieses zu erhalten. Und hier ist jetzt natürlich das Spannungsverhältnis, das wir die ganze Zeit jetzt auch schon diskutiert haben, sehr stark. Ein riesiges Gebäude, wenn wir nicht nur die Hülle, sondern auch natürlich die Anlagen, was natürlich integraler Bestandteil des Denkmals erhalten, dann sind die Nutzungen natürlich sehr eingeschränkt. Wenn wir es voll nutzen wollen, müsste man die ganzen Anlagen rausnehmen, dann ist aber eigentlich letztlich nur noch eine leere Hülle übrig. Hier hat jetzt eigentlich seit 2, 3 Jahren ein Prozess stattgefunden, wenn man so will, einen Kompromiss zu finden, in Teilen tatsächlich die technischen Anlagen zu erhalten, letztlich in den ältesten Teilen dieses zu erhalten und in anderen Teilen tatsächlich die Anlagen rauszunehmen und dort Platz für neue Nutzungen zu finden. Also die große Herausforderung ist letztlich für ein solches gewaltiges Bauwerk eine Nachnutzung zu finden, die erstens den Denkmalwert dieses Gebäudes erhalten kann, die letztendlich aber dazu führt, dass dieses Gebäude auch wirtschaftlich erhalten werden kann. Das heißt, von den Kesseln 14, das sind letztlich 14 Blöcke, Kraftwerksblöcke, das ist eine sehr modular aufgebaute Anlage, ist die Idee, die ersten 4 zu erhalten, in weitestgehend integral zu erhalten. Das ist auch nachvollziehbar, macht auch Sinn, weil es ist wirklich eine streng serielle Anlage. Das heißt, es gibt am Anfang nochmal einen Sprung von kleineren, ganz allerersten Anlagen, dann geht es in größere Anlagen über und die werden dann im Prinzip von den 50er bis den 70ern einfach immer vervielfältigt. Das ist klassische Muster letztlich der Industrialisierung, seriell, modular zu arbeiten und dadurch das große Wachstum auch zu ermöglichen. Das ja, dafür steht ja letztlich Primmersdorf. Das ist ein Kind der 50er, 60er, 70er Jahre. Das ist dieses Zeitalter der großen Beschleunigung. Da hatten wir ja schon auch gesprochen hier. Dafür steht dieses Denkmal symbolisch. Und das will man nicht zeigen. Dafür muss man nicht alle 14 Kesselanlagen und Turbinenanlagen erhalten. Man muss die ersten zeigen, die Serialität zeigen, die Funktionalität zeigen. Und das kristallisiert sich heraus, das ist möglich, einen Teil zu erhalten und den anderen Teil tatsächlich nachzunutzen. Und hier kommt es natürlich darauf an, dass man versucht, die Talente dieses Gebäudes zu finden. Was kann dieses Gebäude eigentlich besonders gut, außer dass es große Flächen hat? Was hat so ein Kraftwerk? Was könnte man nutzen? Das eine ist, und Kraftwerk hat natürlich enorm stark ausgelegte Infrastrukturen, was Energieversorgung, Stromversorgung, Wasserversorgung angeht. So ein Kraftwerk hat riesige Kühlwassermengen umgesetzt, hat riesige Elektrizitätsmengen umgesetzt, die entsprechenden Infrastrukturen sind da. Das heißt, ich kann hier Nachnutzungen finden und das war jetzt tatsächlich das große Ziel auch der Landesregierung, zu sagen, wir wollen auch eine gewerbliche Nachnutzung. Wir wollen nicht nur eine kulturwissenschaftliche Nachnutzung. Das ist ja ein Beispiel, das wir im Ruhrgebiet oft hatten, in der Iber-Emscher Park, dass wir zwar nicht nur museale Nachnutzungen hatten, aber zumindest kulturwirtschaftliche, im weitesten Sinne Nachnutzung. Ja, nicht nur Museen, also Zeche Zollverein ist auch eine Mischung von Hochschule, von Museen, von Event, solche Dinge. Also meistens in der Kulturwirtschaft, das haben wir sehr oft im Ruhrgebiet. Hier war wirklich die Herausforderung, gibt es auch eine gewerbliche Nachnutzung, welche Talente hat dieses Gebäude? Und dann stellt sich heraus, nicht nur diese Infrastrukturen sind da, um große Energieverbraucher sozusagen zu beherbergen, sondern dieses massive Betongebäude ist auch von einer enormen Stabilität. Ja, das ist eine Idee entstanden, die wahrscheinlich dazu führen wird, dieses Gebäude zu halten, nämlich die Idee, Großrechenzentren hier einzubauen. Da gibt es eine große Nachfrage nach Standorten für solche Großrechenzentren. Die brauchen nicht nur Platz, die brauchen auch gigantische Mengen an Strom und die brauchen Sicherheit vor Erdbeben, Naturkatastrophen, Strom. Diese meterdicken Fundamente und Wände dieses Kraftwerks scheint es alles zu bieten. Um ein solches Gebäude, so ein riesiges Gebäude halten zu können, brauche ich eine Nachnutzung, die sich auch zumindest in Teilen trägt, wo ich die Talente dieses Gebäudes nutzen kann. Aber, und das ist auch die Voraussetzung dafür, um letztlich dann auch Denkmalfördermittel für die doch komplexe Sanierung zu bekommen, aber auch den historischen Denkmalwert zu halten, nämlich Teile dann auch tatsächlich von dieser Nutzung ausnehme und tatsächlich auch für die zukünftigen Generationen verstehbar und erklärbar macht, was dieses Gebäude bedeutete, wie es funktionierte, wie dort gearbeitet wurde, wie es in die Region vernetzt war, ja, welche Bedeutung es hatte als Symbol einer Zeit, die für die nächste, übernächste Generation eine Vergangenheit ist, dieses fossile Zeitalter. Und dieses verstehbar zu machen, das ist das Ziel des Ganzen. Das ist noch auf dem Weg. Das ist noch nicht, wie man so schön sagt, eine trockene Tücher. Aber das ist die Idee einer Nachnutzung, die hier entsteht, um so ein gewaltiges Gebäude, da redet man nicht schon über große Summen, aber große Invest, aber auch natürlich Nutzungen, die im Moment von ökonomischer Bedeutung sind, wie diesen Rechenzentren, Cloud-Anbietern, brauchen solche Dinge. Das ist die Idee. Wahrscheinlich wird es das einzige dieser Großkraftwerke sein, das auf der Weise erhalten werden kann. Und damit auch gleich, wenn man so will, die größte Anlage. Man hat sich letztlich darauf kompliziert, sich zu fokussieren an der Stelle. Anders als jetzt die Beispiele in London, wo ja praktisch gar nichts mehr da ist, sozusagen von der inneren Maschinerie, wird in Teilen des Gebäudes tatsächlich die komplette Maschinerie erhalten bleiben. Auch Teile der Außenanlagen werden erhalten bleiben, um die Funktionalität von der Aufnahme der Kohle bis hin zu den Kühltürmen, den Schornsteinen und dergleichen Dinge wird zumindest pars pro toto erhalten bleiben.
Jetzt wurde eben ja schon gesprochen von der dezentralen Industriekultur. Das ist nicht alles an einem Ort, sondern über das gesamte Rheinland verteilt. Und Herr Kierdorf, Sie haben im Vorgespräch erwähnt, da gibt es sowas wie Wanderwege, Industrierouten, wie diese Orte miteinander verkettet werden. Können Sie dazu noch was berichten?
Fangen wir mal einfach beim Rheinischen Revier an. Wir haben jetzt schön dieses Kraftwerk Frömmersdorf, aber eigentlich hat das ja keinen Sinn oder keinen Wert ohne das Netzwerk, was dazu gehört. Auf der einen Seite sind die Verbraucher des Stroms, das sind die verschiedenen energieintensiven Industrien neben den Städten und der normalen Industrie, die sich hier gerade im Rheinischen Revier angesiedelt haben. Ich denke an die Chemie, Dünger- und Sprengstoffherstellung, was mit elektrochemischen Verfahren gemacht wird. Dann sehr typisch, gerade für die Ecke Grevenbroich-Neuss, ist die Aluminiumherstellung. Dafür braucht man Vorprodukte, Kathoden und so weiter. Das hat während des Ersten Weltkriegs begonnen, dass man quasi aus Tonerde mit sehr viel Strom selber Aluminium hergestellt hat. Und das ist bis heute sehr typisch für diese Region. Es gibt viele andere Industrien, die keramische Industrie, Glasherstellung und so weiter, die verbunden sind mit der Braunkohle im Rheinischen Revier. Ich weise aber auch hin auf die Infrastruktur, also nicht nur der Transport des Stroms zu diesen Abnehmern. Es gibt eine Infrastruktur der Wasserversorgung, Entwässerung, also nicht nur die oberirdischen Gewässer, die für den Tagebau umgelegt werden mussten, sondern auch das Leerpumpen der Grundwasser, der Erdschichten sozusagen, in denen gebuddelt wird, enthält ja eine große Ansammlung an Anlagen. Dann gibt es den schienengebundenen Transport hauptsächlich. Dann gibt es den im engeren Umfeld der Kraftwerke noch den Bahntransport. Also heute fährt ja kein Zug mehr in die Braunkohlegrube rein, sondern es wird alles mit Förderbändern raustransportiert. Und dann gibt es natürlich die großen Bagger. Alle, es sind nicht nur Bagger, sondern es sind ja auch Absetzer und so weiter. Also die Erde wird abgetragen, die Kohle kommt raus, dann wird die Erde wieder aufgeschüttet und das in einem Loch, das quasi wandert. An der einen Seite wird abgebuddelt, an der anderen Seite wird wieder aufgeschüttet. Und das sichtbar zu erhalten, das wäre natürlich eine sehr aufregende Aufgabe hier im Rheinischen Revier an irgendeiner Stelle. Und das Ganze, und dann kommen wir wieder zurück zu den Routen, erstreckt sich natürlich über zig Quadratkilometer. Dazu gehört noch die organisatorische, die soziale Infrastruktur, die Werkstätten, die dazu gehören, die Betriebseinrichtungen für die Tagebaue, die Wohnungen für die Bergarbeiter, das ganze, die ganze Wille, also der Bereich, in dem es überhaupt begonnen hat im späten 19. Jahrhundert mit der Braunkohle, die ganze Wille ist voller spannender Siedlungen für Bergarbeiter. Und dann gibt es natürlich noch die ganz besondere Kategorie der wandernden Dörfer. Also die, ich nenne sie jetzt mal nicht abgebaggerten, sondern die Dörfer, die verlegt werden mussten mit vielen anderen Infrastruktureinrichtungen für Tagebau. Und auch die sind im Grunde Zeugnisse der Braunkohleindustrie. Und das Ganze kann man nur erschließen, indem man da Wege anlegt, sicher einzelne Zentren, an denen man sich informieren kann, aber die eigentlichen Zeugnisse, die liegen in der Landschaft. Einmal in der Umformung der Landschaft nach dem Tagebau, andererseits aber auch in all den Bauten und anderen Einrichtungen, die in der Fläche entstanden sind für die Braunkohle. Und da reicht sich ja nicht ein großes Kraftwerk Frimmersdorf, das die ganze Braunkohlegeschichte in sich inkorporiert, sondern es müssen für viele kleine Dinge auch Lösungen gefunden werden. Es kann sicher nicht alles, dieses gesamte Netzwerk erhalten werden, aber zum Beispiel die Bahntrassen werden heute schon gerne in Wander- und Fahrradtrassen umgewandelt. Man kann sich sicher auch eine Erschließung, touristische Erschließung mit der Eisenbahn vorstellen. Das hört man wenig, aber das ist eigentlich in einem dicht besiedelten Raum wie hier auf dem deutsch-holländisch-belgischen Kernraum Rhein-Maas-Gebiet auch vorstellbar und Ähnliches. Also für die baulichen Zeugnisse, aber auch für die landschaftstransformierenden Zeugnisse ist eigentlich nur die Vermittlung und das Erlebnis vor Ort vorstellbar. Und dafür brauchen wir ein gut ausgebautes und auch gepflegtes Netz von touristischen und von didaktischen Routen. Ich will doch nicht mal sagen Tourismus, sondern das Ganze muss ja auch den jetzigen und den kommenden Generationen vermittelt werden. Warum sieht es hier so aus? Wie ist unsere Geschichte verlaufen? Was war das damals für eine Epoche, als man quasi den Boden unter unseren Füßen verheizt hat?
Weil das bis heute, würde ich schon sagen, das Ruhrgebiet Beispiel geben mit der Route der Industriekultur, die genau dieses tut. Zu dieser Route der Industriekultur gehören ja nicht nur die Zechen, da gehören auch tatsächlich die Siedlungen, da gehören die Hallen als Naturdenkmal, da gehören die Eisenbahntrassen dazu. Dieses ganze Netzwerk, diese ganze Infrastruktur ist da ja schon mitgedacht und so etwas sollte man auch im Rheinischen Revier entwickeln können. Das wird noch viel Überzeugungsarbeit erfordern, auch viel ehrenamtliche Initiative vor Ort von den Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Dinge auch im Kleinen erhalten bleiben und nicht nur diese 2, 3, 4 großen Dinge, über die wir jetzt schon hier gesprochen haben.
Vor 60, 70 Jahren, ich glaube 1953 war es, als die großen Tagebaue, die wir heute kennen, ja noch so am Horizont lagen, da hat der Rheinische Verein für Denkmalpflege mal so ein sehr bitteres Inventar vorgelegt vor dem, was in den nächsten Jahrzehnten dann alles verschwinden würde. Heute setzt der Rheinische Verein sich dafür ein, dass die Zeugnisse der Braunkohle nicht völlig verschwinden, sondern dass akzeptiert wird, was weg ist, dass auch das, was neu geschaffen worden ist, als neues Erbe erkannt und anerkannt wird. Das ist ja nicht so selbstverständlich, auch gerade für die Leute, die betroffen sind. Die haben sich von einem Stück Erinnerung und Heimat verabschieden müssen und an dem die da trotzdem sehr gehangen haben. Und man kann sagen, das löst sich biologisch, aber das ist ja auf keinen Fall so, sondern wir sind ja tief verwurzelte Menschen und unsere Familiengeschichten gehen ja oft auch Generationen zurück. Und da haben viele auch Opfer bringen müssen. Und um das verarbeiten zu können, auch verständlich zu halten, muss, glaube ich, auch viel Arbeit gerade vor Ort geleistet werden. Aber eines der wichtigsten Dinge ist, dass man halt ehrlich umgeht, wie es mit diesen Dingen, wie es gelaufen ist, wie es zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist warum man es so und so gemacht hat, warum es zum Beispiel wenig denkmalgeschützte Bauten versucht hat zu translozieren. Ein bisschen haben die Freilichtmuseen davon profitiert, aber darum ging es ja eigentlich nicht, sondern eigentlich haben Institutionen wie zum Beispiel die Kirche mehr dafür plädiert, dass man die Notwendigkeit der Umsiedlung auch akzeptiert und als Möglichkeit einer Erneuerung besteht. Also das Beste mitnehmen und vielleicht auch noch ein paar alte Traditionen hinter sich lassen.
Es gibt ja in einem Rheinischen Revier auch Phänomene, die es tatsächlich nirgendwo sonst gibt. Also Dörfer, die eigentlich schon quasi mehr oder minder verlassen waren, entvölkert wurden, weil sie umgesiedelt werden sollen und durch den beschleunigten Stopp der Braunkohleförderung jetzt nicht mehr abgebaggert werden, nicht mehr verschwinden und jetzt sozusagen völlig neu mit Leben zu füllen sind. Und auch da ist natürlich die Idee, sozusagen mit den Talenten, den Strukturen, dem Erbe umzugehen und da drin was Neues zu, neues Leben, neue Zukunft für diese Dörfer zu schaffen. Das ist im Prinzip eine völlig neue Art von Herausforderung. Diese Form eigentlich, glaube ich, selten sogar.
Ja, man spricht ja heute gern vom Labor zum Beispiel. Also das kann man sich vorstellen, dass solche Orte leichter in die Zukunft transformiert werden können, als wenn man mit einer Verlustempfindung quasi sich woanders ansiedelt, weil doch vieles in bestehenden Orten auch dagegen steht, dass man herumexperimentiert sozusagen. Und das könnte man an solchen Orten dann doch, die uns in den Schoß gefallen sind, quasi. Aber das ist wie immer die Umsiedlung ein schwieriger Prozess gewesen ist, an dem viele Seiten beteiligt waren und wo man auch langsam gelernt hat. So müssen wir ja auch jetzt lernen, wieder damit zu leben, dass diese Phase zu Ende ist und dass wir mit neuen Landschaften oder mit Orten, die auf einmal verlassen waren, zurechtkommen. Und ich denke trotzdem, dass die Situation eine andere ist als zum Beispiel in den ostdeutschen Braunkohleregionen, die ja sehr viel weniger dicht besiedelt gewesen sind und die eine ganz andere Einbettung quasi in ihre Umgebung haben und die ganz wesentlich auf Tourismus setzen, zum Beispiel auf die neuen Seenlandschaften und so weiter. Und das kann man sich im Rheinland natürlich so noch nicht vorstellen. Wir wollen ja nicht auf einmal das innere Mallorca werden oder so, sondern hier sollen ja nach wie vor Leute leben und arbeiten. Hier muss Geschichte überliefert werden. Hier soll aber auch Kultur stattfinden. Und das alles hoffe ich, dass es in diesem sogenannten Strukturwandel seinen angemessenen Raum findet auch.
Aber es ist nicht die Chance, gerade des Rheinischen Reviers durch die Nähe zu den Metropolen am Rhein, auch zu großen Forschungseinrichtungen, Universitäten, ist auch Potenzial da, dass hier auch tatsächlich nicht nur Tourismus entstehen wird. Da ist natürlich auch Potenzial da, wenn hier ein See entsteht, der fünfmal so groß wie der Tegernsee sein wird in 50 Jahren. Und dann wird das touristisches Potenzial haben. Aber es ist eben die Idee, eben diese Regionen auch gewerblich zu entwickeln und auch durch die Nähe von diesen Städten, diesen Metropolen oder eine RWTH oder eines der größten Forschungszentren Europas, Jülich, das mittendrin ist, besteht auch eine Chance, dass hier auch gewerblich eine völlig neue Entwicklung entstehen kann, in der Mischung aus beidem. Das ist das Besondere an dieser Region, die immer auch schon ein bisschen anders war. Auch historisch war das eine eigenartige Mischung, einerseits eine hochbedeutende Industrieregion durch die Braunkohle und durch die schon erwähnten Industrien, die letztlich energieintensiv direkt daran hingen. Andererseits war es aber auch eine sehr agrarische Region. Das waren extrem fruchtbare Böden. Das heißt, viele der Beschäftigten waren zugleich sozusagen Landwirte und Industriebeschäftigte. Also die Landwirtschaft spielte immer eine Rolle. Also war immer eine sehr gemischte Region, was sicherlich heute auch ein bisschen eine Schwierigkeit mit sich bringt, dass diese Region sich schwer tut, eine Identität aufzufinden. Sie ist immer so ein bisschen mittendrin zwischen Bewusstsein einer eigentlich ländlichen Region und Bewusstsein einer eigentlich zutiefst industriell geprägten Region. Eine Region, die so zwischen den großen Metropolen ist, eigentlich ganz nah dran ist, aber eigentlich dann doch wieder ländlich ist. Diese Gemengelage ist noch nicht, denke ich, ausverhandelt, auch für die Menschen, die dort leben, wo es dann letztlich in 20, 30 Jahren hingeht und wie man sich als Identität definiert. Also es hat ja im Ruhrgebiet gut funktioniert. Es besteht sowas wie eine Identität heute, auch ein gewisser Stolz darauf, das auch jetzt durchaus im weitesten Sinne geschafft zu haben, diesen Strukturwandel, obwohl der nicht immer weitergeht, wie wir ganz am Anfang schon sagten. Hier ist, denke ich, noch eine Unsicherheit da auch in der Region.
Ich denke, die Unsicherheit existiert bei allen, weil wir wissen doch nicht, wenn diese Seen mal fertig sind zum Beispiel, ob wir die überhaupt so nutzen, wie wir uns das jetzt vorstellen, oder ob wir dann vielleicht wieder ganz andere Prioritäten haben, ob wir vielleicht dann wieder eine lokale Nahrungsmittelerzeugung brauchen. Und ganz stark eingeprägt hat sich bei mir, dass halt die Bauern immer gesagt haben, hier war der beste Boden Europas und das haben wir abbaggern lassen und das kriegen wir nie mehr zurück. Also wird sich weiter transformieren, es transformiert sich jetzt schon. Und wir wissen ja auch noch nicht, in welche Richtung die Industrie geht. Landwirtschaft ist auch Industrie.
Zum Abschluss, die Digitalisierung der Industriekultur und ihrer Transformation. Was kann man sich denn im digitalen Bereich anschauen, um diese Transformation der Industriekultur nachvollziehen zu können?
Wir fangen ja nicht bei Null an. So ähnlich wie wir ja schon seit Jahrzehnten im Grunde wissen, was die bedeutenden historischen Eckpunkte und die Strukturen aus historischer Sicht jetzt im Rheinischen Revier sind, so sammeln wir auch schon seit langem ja Daten und Informationen. Und der Landschaftsverband Rheinland, der ja nicht nur die Industriemuseen unterhält, sondern auch die Denkmalpflege betreibt und die Bodendenkmalpflege, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, die natürlich im Rheinischen Revier eine große Rolle gespielt hat und spielt. Der Landschaftsverband Rheinland hat ein zusammenfassendes Portal für die Dokumentation der Kulturlandschaft, in der aus allen Richtungen Informationen einfließen und auch Medien aller Art mehr und mehr Platz finden sollen. Das hat mal angefangen als Datenbank für die Ämter, aber daraus ist inzwischen eine Datenbank für jedermann geworden, die er auch praktisch verwenden soll. Die heißt Kulturlandschaft Digital und das Portal, über das man sich mit dem Handy einwählen kann, heißt Klick rein, wo im Grunde wie bei Führungsdaten-Apps in Städten man in die Kulturlandschaft eintauchen kann und vor Ort sich informieren kann, wo man ist. Man kann Medien verschiedener Art abrufen, sich erzählen lassen, den Blick auf Verlorenes werfen, auch den Blick auf nicht mehr Vorhandenes. Man kann sich da auch vorstellen, dass man in Zukunft mit dieser App, ohne dass jetzt die Landschaft vorgestellt wird mit Schildern und Hinweisen und kleinen Informationsportalen, und dass man da Zugriff hat auf alle Informationen, die man braucht, um, da hat jeder ja verschiedene Bedürfnisse und einen verschiedenen Ausgangspunkt, dass er sich informieren kann über Zusammenhänge, über Hintergründe, über vielleicht auch Details, die er gerade mal wissen will. Das sind Möglichkeiten, die die digitale Welt uns bietet und auf die, glaube ich, in der Industriekultur und auch in der Kulturvermittlung überhaupt nicht verzichten können.
Das ist sicherlich für die Industriekultur generell wichtig. In der Braunkohle ist sicherlich, spielt dieses digital-virtuelle vielleicht sogar noch eine größere Rolle, weil da ja nun tatsächlich, wir haben jetzt viel über Erbe, das wir halten, gesprochen, natürlich geht da radikal viel verloren, ist viel verloren gegangen durch das Abackern, und auch die Tagebäume, wie sie heute sehen, werden in 40 Jahren überhaupt nicht mehr so aussehen. Die Landschaft wird sich auch weiter extrem verändern. Und das spielt durch die digitale Dokumentation oder vielleicht auch Rekonstruktion später einmal, um das überhaupt noch nachempfinden zu können, irgendwann einmal schon eine große Rolle. Vieles ist einfach weggebackert und wird auch später weg versinken, die Masse und solche Dinge. Deswegen ist das schon nochmal etwas anders als die anderen Formen der Industriekultur.
Ich durfte ja selber auch mich daran beteiligen, die Möglichkeit, mal eine gesamte Branche, einen industriellen Komplex wie dieser rheinische Braunkohlenabbau als Ganzes zu erfassen und ihm quasi bis zu seinem absehbaren Ende zu begleiten. Das finde ich hochspannend, und das hat man selten in der Denkmalpflege, dass man quasi aus dem Gesamtfundus, aus dem Gesamtinventar aller Objekte sich entscheiden kann, was ist denn nun repräsentativ? Das sind ja die Auswahlkriterien, die wir haben. Was ist typisch? Herr Hauser hat es am Beispiel des Kraftwerks genannt, wie man da selektiert. Man könnte es aber auch auf die gesamte Landschaft ausdehnen. Was möchte man? Nur wenn man den Überblick hat, kann man entscheiden, was man gerne beispielhaft erhalten will oder welche Beziehung, welche Dimension oder so man sichtbar machen will. haben wir eben schon genannt, da muss ein bisschen die Virtualität auch helfen, weil die Dimensionen sind einfach materiell nicht mehr zu stemmen. Aber wir werden uns ja eh in Zukunft in virtuellen Welten bewegen und werden daran gewöhnt sein, das dann auch hin und her zu übersetzen und Historie und Virtualität miteinander zu verknüpfen. Das heißt aber nicht, dass wir vergessen, dass das Ganze natürlich sich trotzdem auf unsere gesamte Geschichte und auf die Umwelt und auf die Ökologie und unsere Zukunft ausgewirkt hat. Das ist nicht reine Fantasie und reine Virtualität, sondern das sind ja ganz handfeste Dinge, mit denen wir in Zukunft zu arbeiten haben. Und es kann nichts anderes sein, als dass auch die Denkmalpflege da ihren Anteil gibt. Und das heißt unter anderem auch, dass ein Argument für einen Erhalt auch vieler baulicher Strukturen und anderer Werte quasi im Rheinischen Revier der ist, dass wir sie einfach aus materieller, ökologischer Sicht nicht mehr ersetzen können, sondern weiter nutzen müssen. Und jedes Weiternutzen erspart uns den Verbrauch von Ressourcen, erspart uns die CO2-Erzeugung. Und daran möchte die Denkmalpflege natürlich auch gerne mit ihren Erfahrungen einen Anteil haben. Und sie kann da was bieten, denn sie hat immer mit Umnutzung zu tun gehabt. Und wir wissen, wie das geht. Und wir wissen, wie man daran auch den historischen Anteil sichtbar erhält.
Diese Region hat ja den Anspruch formuliert, Modellregion in der Transformation zur dekarbonisierten Gesellschaft, zur postfossilen Gesellschaft zu werden. Dann ist natürlich genau ein Punkt zu sagen, wir nutzen die graue Energie dessen, was da ist, und nutzen um. Wir reißen nicht einfach ab und bauen neu, was aus CO2-Sicht der falsche Weg wäre, sondern versuchen mit dem, was da ist, kreativ umzugehen und diese graue Energie, die darin verbaut ist in der Vergangenheit, die wieder neu zu nutzen für die Zukunft. Das ist ein Aspekt an der Stelle. Und eben auch der andere, dass so umfassend es selten möglich war, eine ganze Branche, eine ganze Region so zu inventarisieren, zu dokumentarisieren und das auch nicht nur für diese Region hier, sondern sogar parallel mit allen Braunkohleregionen in Deutschland, allen Revieren, diese umfassende Weise. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch recht einmalig, dass dies möglich war, dank einer Förderung des Bundes und dieses Kohlestrukturstärkungsgesetzes.
Genau, und letztlich sind die Interessen, die historischen Interessen der Denkmalpflege, Objekte der Vergangenheit zu erhalten, sind nur ein kleiner Baustein in einem großen Projekt, was da heißt Transformation einer Region. Musik.